Willkommen zur Evangeliumsandacht am 28. Januar 2024. Heute steht die Zeit nach Jesu Auferstehung, also der physischen Erfahrung vom Himmel und Erde und der Hoffnung der Zukunft im Mittelpunkt. Jesaja 60, Vers 2: Über dir geht auf der Herr, und seine Herrlichkeit erscheint über dir. Wir singen nun von dem Lied Gott ist gegenwärtig, Vers 1.
Gott ist gegenwärtig, lasset uns anbeten und in Ehrfurcht vor ihm treten. Gott ist in der Mitte, alles in uns schweige und sich innigst vor ihm beuge. Kommt, ergebt euch wieder.
Hören wir verschiedene Bibeltexte und Gedanken zum Thema für den Sonntag. Zunächst Auszüge aus Psalm 97. Der Herr ist König. Des freue sich das Erdreich und seien fröhlich die Inseln, so viel ihrer sind. Wolken und Dunkel sind um ihn her. Gerechtigkeit und Recht sind seines Thrones Stütze. Feuer geht vor ihm her und verzehrt ringsumher seine Feinde. Seine Blitze erleuchten den Erdkreis, das Erdreich sieht es und erschrickt. Berge zerschmelzen wie Wachs vor dem Herrn, vor dem Herrscher der ganzen Erde. Die Himmel verkündigen seine Gerechtigkeit und alle Völker sehen seine Herrlichkeit. Schämen sollen sich alle, die den Bildern dienen und sich der Götzen rühmen. Betet ihn an, alle Götter. Zion hört es und ist froh, und die Tochter Judas sind fröhlich, weil du, Herr, Recht regierst. Denn du, Herr, bist der Höchste über allen Landen, du bist hoch erhöht über alle Götter. Die ihr den Herrn liebet, hasset das Arge. Der Herr bewahre die Seelen seiner Heiligen, aus der Hand der Frevler wird er sie erretten. Dem Gerechten muss das Licht immer wieder aufgehen und Freude den aufrichtigen Herzen. Ihr Gerechten, freut euch des Herrn und danket ihm und preiset seinen heiligen Namen. Ich lese ein Gebet, Autor unbekannt. Du Gott des Lichts, wir preisen dich, der du der Morgen bist und der Abend, der Anfang und das Ende der Welt. Wir danken dir für die Ruhe der Nacht und das Licht eines neuen Tages. Von dir kommt alles, was geschieht. Du lebendige Kraft, Gott, stärke uns, damit wir erwachen. Du alles umfassende Weisheit, Gott, lehre uns verstehen, wohin unsere Wege führen sollen, und schenke uns dein Licht. Amen. Wir hören aus dem Evangelium nach Matthäus 17. Kapitel, die Verse 1 bis 9. Und nach 6 Tagen nahm Jesus mit sich Petrus und Jakobus und Johannes, dessen Bruder, und führte sie allein auf einen hohen Berg. Und er wurde verklärt vor ihnen, und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne, und seine Kleider wurden weiß wie das Licht. Und siehe, da erschienen ihnen Mose und Elia, die redeten mit ihnen. Petrus aber antwortete und sprach zu Jesus: Herr, hier ist gut sein. Willst du, so will ich hier 3 Hütten bauen, eine dir, eine Mose, eine Elia. Als er noch redete, siehe, da überschattete sie eine lichte Wolke, und siehe, eine Stimme aus der Wolke sprach: Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe, den sollt ihr hören. Als das die Jünger nun hörten, fielen sie auf ihr Angesicht und fürchteten sich sehr. Jesus aber trat zu ihnen, rührte sie an und sprach: Steht auf und fürchtet euch nicht. Als sie aber ihre Augen aufhoben, sahen sie niemanden als Jesus allein. Und als sie vom Berg herabgingen, gebot ihnen Jesus und sprach: Ihr sollt von dieser Erscheinung niemandem sagen, bis der Menschensohn von den Toten aufersteht. Wir singen nun vom Lied Morgenglanz der Ewigkeit, die Strophen 1 und 2.
Morgenglanz der Ewigkeit, Licht von unerschöpftem Lichte, schick uns diese Morgenzeit, deine Strahlen zu Gesichte, und vertreib durch deine Macht unsere Nacht. Deine Güte, Morgentau, fall auf unser Marktgewehr. Füßen, lass die dürre Lebensau lauter süßen Trost genießen und erquick uns deine Schar immer da.
Gedanken zu 2. Korinther 4, die Verse 6 bis 10. Ein Kasus ist ein Fall. Der lateinische Begriff beschreibt eine abgegrenzte Untersuchung oder Betrachtung von einem Vorgang. Sowohl in der juristischen Aufarbeitung weltlicher Rechte als auch von religiösen Rechten oder Gesetzen spielt die sogenannte Kasuistik, also die Behandlung von einzelnen Fällen, eine wesentliche Rolle. So sind die Gebote, sowohl die 10 göttlichen als auch die weiteren mosaischen Gesetze, letztlich kasuistische Gesetze, die sich mit einem ganz konkreten Verhalten und einer ganz konkreten Bedingung beschäftigen. Du sollst nicht töten, du sollst nicht falsches Zeugnis vor Gericht aussagen, du sollst den Feiertag heiligen. In der Folge werden diese eher allgemeinen, aber schon auf einen konkreten Fall bezogenen Gebote weiter ausdifferenziert, also präzisiert. Was darf man eigentlich am Sabbat, dem Feiertag, alles tun? Bis zu der Frage hin, wie viele Schritte darf man gehen? Wie unterscheidet sich Töten im Blick auf vorsätzliche Tötung oder fahrlässige Tötung oder gar die Unterscheidung zum Totschlag? Das Dilemma der sogenannten Kasuistik und der Betrachtung des Einzelfalls wird dann deutlich, wenn Handlungen in einem dynamischen Leben, in einem Prozess erfolgen. Unter welchen Lebensbedingungen, zum Beispiel Krieg in der Ukraine, wäre das vorsätzliche Töten kein Mord mehr? Wann ist es erlaubt, vor Gericht zu lügen? Oder darf man am Sabbat, wie zum Beispiel bei Markus 2, 23 folgende, wenn man Hunger hat, Ähren am Wegrand, wie die Jünger Jesu es tun, zum Essen am Sabbat ausraufen oder essen? Dass das Evangelium mit einer derartigen Kasuistik aufräumt und sie doch gleichzeitig wieder einführt, macht auch der heutige Bibeltext deutlich, der im Grunde bei Paulus geschildert wird. Er schildert quasi die Dynamik des Lebens im Blick auf die Evangeliumsbotschaft, wie Christen in dieser Zerrissenheit und im Zwiespalt zwischen Leben hin- und herbändeln können. Mit Jesus Christus tritt eine neue Sichtweise der Kasuistik religiöser und weltlicher Gesetze in den Blick. Ich lese nun mal den Evangeliumstext. Denn Gott, der da sprach, Licht soll aus der Finsternis hervorleuchten, der hat einen hellen Schein in unser Herz gegeben, dass die Erleuchtung entstünde zur Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes in dem Angesicht Jesu Christi. Wir haben aber diesen Schatz in irdenen Gefäßen, auf dass die überschwängliche Kraft von Gott sei und nicht von uns. Wir sind von allen Seiten bedrängt, aber wir ängstigen uns nicht. Wir sind bange, aber wir verzagen nicht. Wir leiden Verfolgung, aber wir werden nicht verlassen. Wir werden unterdrückt, aber wir kommen nicht um. Wir tragen alle Zeit das Sterben Jesu an unserem Leibe, auf dass auch das Leben Jesu an unserem Leibe offenbar werde. Die neue Erkenntnis ist nach Paulus von Gott, und zwar in Jesus Christus. Es ist keine Sichtweise der Menschen. Und deshalb bleibt die Einzelbetrachtung immer der Dynamik des Evangeliums unterworfen. Bedrängt, aber nicht verängstigt, bang, aber nicht verzagt, leidend, aber nicht verlassen, unterdrückt, aber kein Umkommen. Sowohl die Gleichnisse und Erzählungen über Jesus von Nazareth als Christus in den Evangelien als auch Paulus machen übereinstimmend deutlich, dass Jesus, also den Kasus, also den Einzelfall, die Betrachtung durch einen anderen Blickwinkel als das Gesetz ersetzt sieht. Das einzelne Vergehen wird eben nicht einzeln bestraft und isoliert betrachtet. Das ist die wesentliche Erkenntnis des Evangeliums. Und gerade dies ist von vielen Menschen unverständlich. Sie wollen den Kasus quid pro quo, das eine für das andere, Rache oder Strafe für die konkrete Tat. Isolierte Bestrafung oder Belohnung für die einzelne isolierte Handlung. Das Evangelium steht dem gegenüber, weil es eben nicht von dieser Welt ist, sondern nur für die Welt. Und zwar jenseits der von Menschenhand erachteten kasuistischen, also fallbezogenen Denkweise. Vergebung wird Vergebung Gottes im Tod und in der Auferstehung des Jesus am Kreuz als Christus. So wird es verstanden. Vor wenigen Tagen hat eine Gilde von Wissenschaftlern anhand von Dokumenten, Interviews und Befragungen versucht, evangelische Kasuistik im Blick auf sexualisierte Gewalt oder sogar sexuellen Missbrauch offenzulegen. Hier mal eine Erkenntnis. Evangelische idealisieren das Selbstverständnis der Kirche als partizipativ, hierarchiearm und progressiv. Aber anderslautende Erfahrungen, die es häufig gibt, werden als Verwaltungsstrukturen beschrieben von Kirche, die es nun mal gäbe. Also es gibt eine Zwitter-Situation zwischen A, wie man sein will, und B, wie es ist. Und so leicht es bei einem konkreten Fall ist, diesen zeitlich einzugrenzen oder auch daraus heraus Beweise herauszuarbeiten, zum Beispiel beim Videobeweis beim Fußball oder dem Foto bei Geschwindigkeitsüberschreitung, so schwierig ist es, im dynamischen Lebensprozess und in den Entwicklungen des eigenen Lebens eindeutige Entscheidungen über richtig oder falsch zu treffen. Bei einer sogenannten roten Karte im Fußball wird nur das Foul begutachtet, nicht die zuvor 4 geschossenen Tore desjenigen, der formal des Feldes nun verwiesen wird. Also nur der konkrete Kasus wird geahndet, nicht das komplette Verhalten vorher genauso. Und so das Dilemma der Studie ist es auch, dass versucht werden muss, aus einer häufig schon jahrzehntelangen Vergangenheit kasusrelevante Feststellungen zu treffen. Also man muss teilweise 40, 50 Jahre zurückgehen, um festzustellen, was ist denn dort eigentlich im Blick auf ungebührliche, strafrechtliche Handlungen vollzogen worden, die schon längst im weltlichen Recht vielleicht auch verjährt sind. Und das ist das Dilemma, dass eben versucht wird, aus einer Entwicklung der Zeit einen Kasus zu machen. Und dass selbst die statuierten Religionen durch ihr eigenes Sein dynamisch verhindern, dass diese Aufklärung geschieht, macht gerade die Studie in einer überdeutlichen Weise klar. Denn die Seifenblase der evangelischen Kirche und Diakonie ist mit dieser Studie zerplatzt. Nämlich die Studie hat eindeutig festgestellt, dass vor allem die religiösen, milieuhaften Vorstellungen der Harmonie wichtiger für die eigene Institution und Organisationsform sind, als deren Wahrnehmung konkreter Fälle, Vergehen oder auch Diskussionen im Leben. Wer mich kennt, weiß, dass ich seit jeher eine Sonderstellung von Kirche kritisch gegenüberstehe. Also wenn diese nicht rein theologisch, also wirklich rein theologische Themen bespricht. Der Umgang mit Aufklärung von Fällen sexualisierter Gewalt kann eben nicht, so meine These, mit der Rechtfertigungslehre von dem, dass alle Menschen Sünder sind und Gott allein Vergebung geben kann, mit einem harmonischen Modell einer Organisation irgendwie in Einklang gebracht werden. Das Verstecken hinter der Theologie hat nichts mit Theologie zu tun, sondern nur mit Verstecken. Denn es ist ein Verschleiern, ein Wegsehen, ein sich selber in ein günstiges Licht stellen, und das ist gerade nicht nach den Beschreibungen des Evangeliums oder der Evangelien in den Geschichten von Jesus in irgendeiner Form zu tolerieren. Ein Mörder, eine Sexualstraftäterin, eine Diebin kann so mindestens nicht nach der Vorstellung quasi weder dem weltlichen Gericht noch dem Gericht Gottes entgehen. Das ist ja die Botschaft des Evangeliums. Niemand entgeht dem Gericht und seinem Handeln. Das wird immer vergessen, auch bei dieser Rechtfertigungslehre, um die es letztlich geht. Und da die evangelische statuierte Religion ja keinen durch Geld getriebenen Ablass von Schuld in dieser Welt erfunden hat wie das Fegefeuer, nun ja, muss eigentlich die komplette statuierte Organisation für das Handeln haftbar gemacht werden. Also nicht die Amtsperson an sich, natürlich die auch, sondern die Organisation, die dieses Amt schafft und vielleicht in den Kontrollen nicht im Griff hat, in Bezug auf die einzelnen Täter und Täterinnen. Ob es dabei in den genannten Fällen der Studie zur evangelischen Kirche und der Diakonie empirisch irgendwie sich von anderen Fällen der Gesellschaft wie in staatlichen Heimen, privaten Schulen oder in Abhängigkeitsverhältnissen durch Arbeitsverträge oder andere Formen der Machtstrukturausübung irgendwie unterschieden wird, ist leider in der Studie überhaupt nicht ausgeführt. Es wird wesentlich auf die bestehende Herrschaftsstruktur der Kirche verwiesen, die aber in den letzten 20 Jahren ja ziemlich den Bach heruntergegangen ist. Und das wird auch deutlich in den Details dieser Studie. Wenn es um sexualisierte Gewalt geht, beziehungsweise um sexuellen Missbrauch, also wirklich geschlechtlichen Missbrauch, dann an Schutzbefohlenen, sind in aller Regel im Blick die Männer. Wenn es darum geht, in den Strukturen hineinzugucken, kommen plötzlich Erzieherinnen, Lehrerinnen und andere Personen auch anderer Geschlechten dazu. Dass plötzlich von männlichen Pfarrern geredet wird, wie in der Studie, ist schon faszinierend. Und mein Begriff, den ich ja mal mit erfunden habe, Pfarrperson, zwar verwendet wird, aber doch mehrheitlich dann maskulin ausgedeutet wird. Was am meisten irritiert, ist die schamhafte Aufführung der EKD-Oberen, von Bischöfinnen, die sich irgendwie fremd zu schämen scheinen. Da fühlt man sich ein bisschen an den Kanzler erinnert, wenn es um die Cum-Ex-Geschäfte geht in Hamburg. Ob die richtige Art und Weise der Aufklärung ist, entweder zu schweigen oder sich fremd zu schämen, um den nun frei gewordenen Platz der ehemaligen Ratsvorsitzenden einzunehmen, nun ja. Die Ernsthaftigkeit der statuierten Religion im Blick auf den offenen Umgang mit Sexualität, sexualisierter Gesellschaft oder in der Macht auch zur Befriedigung von Mächtigen führt, nun kann ernsthaft in Zweifel gezogen werden. Denn scheinbar ist der wichtigste Satz, dass die Harmonie, die man sich selbst erträumt in den Kirchen, irgendwie als Bestand erhalten werden soll. Aber irgendwann muss auch der wache Verstand zu der Erkenntnis kommen, dass das Evangelium mehr ist, als das Erträumen. Amen. Wir singen nun vom Lied Erhalt uns, Herr, bei deinem Wort, die Strophen 1 und 2.
Erhalt uns, Herr, bei deinem Wort, und steuere deine Feinde Mord, die Jesus Christus, deinen Sohn, wollen stürzen von deinem Thron. Beweis dein Macht, Herr Jesu Christ, der du Herr aller Herren bist, beschirm dein arme Christenheit, dass sie dich lobt in Ewigkeit.
Der Gebetsruf. Herr, schenke uns und mir den Mut, die Kraft und Gerechtigkeit der Wahrheit in deinem Namen zum Sieg zu verhelfen. Mach uns und mich demütig und gewiss. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Wir singen nun vom Lied Sonne der Gerechtigkeit, die Strophe 1.
Sonne der Gerechtigkeit, gehe auf zu unserer Zeit. Brich in deiner Kirche an, dass die Welt es sehen kann. Erbarm dich, Herr.
Segensbitte. Ich bitte für uns und mich um den Segen des Herrn, der uns leite, führe und halte, damit wir wahr, gerecht und aufrichtig waren, sind und bleiben.
Kyrie, Kyrie, eleison.